Geschätzte Damen und Herren, die doch schwingenden Töne bringen uns in ein ernstes Thema, dessen Titel mit dem Stück zu tun hat. Mag's im Himmel sein, mag's beim Teufel sein. Ein Teaser für ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, das auch mir im Herzen brennt. Und daher ist es nicht von ungefähr, dass ich heute Gastgeberin für Evelyn Steinthaler sein darf, bevor ich sie ordentlich vorstelle. Sie wissen die üblichen Worte zu Eingang des Kepler-Salons. Wir leben von den Subventionsgebern Stadt und Land und wir leben vom Verein der Freunde des Kepler-Salons. Treten Sie diesem Verein bei. Entsprechende Formulare finden Sie immer im Quartalsprogramm. Die Bar ist nicht mehr in den Händen des Wirts am Graben, sondern in unseren Eigenhänden. Das heißt, jedes Glas Wein, jedes Glas Bier oder was auch immer Sie dort konsumieren, kommt auch dem Salon zugute und kommt dem zugute, welch hochkarätige Gäste wir einladen können. Mein Name ist Karin Wagner und Sie wissen, für die nachfolgende Publikumsdiskussion bitte ich Sie jetzt schon, das Mikrofon zu verwenden, da wir alle Kepler-Salon-Veranstaltungen aufzeichnen für das Archiv. Evelyn Steinthaler, studierte Kommunikationswissenschaftlerin, Autorin, Herausgeberin, Hörbuchproduzentin, Übersetzerin, Biografin, Performerin, Moderatorin und Jugendarbeiterin, also sehr, sehr viel. Und sie ist über viele Jahre im Journalismus und PR-Bereich tätig. Für das Buch Frauen 1938 wurde ihr der Bruno Kreisky Anerkennungspreis für das politische Buch zuerkannt. Und 2017 erschien etwa im Czernin Verlag die Übersetzung von Austria, A Soldier's Guide. Ihr neuestes Buch befasst sich mit Liebesbeziehungen unter ganz verschiedenen Umständen, die aber unter einem großen Umstand stehen, nämlich unter der Zeit des Nationalsozialismus. Und wir werden Einblicke bekommen in dieses Buch und in dieses Thema. Und ich möchte, bevor ich das Wort weitergebe an Evelyn Steinthaler, eine Pressestimme auch sprechen lassen, Oberösterreichisches Volksblatt, zum Buch. Eindrucksvoll wird gezeigt, wie wenig es unter totalitären Regimes möglich ist, sich rauszuhalten und einen privaten Sonderweg zu gehen, wie sehr Liebe und Menschlichkeit dabei unter Druck geraten und die Versuchungen, sich einen eigenen kleinen Karrierevorteil aus der großen politischen Katastrophe zu ziehen, steigen. Mit diesen Worten herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf die nun folgenden Ausführungen.
Vielen herzlichen Dank, liebe Karin. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich war schon einmal im Kepler-Salon zu Gast mit dem Richard Tauber. Das ist jetzt schon eine Weile her. Und weil ich wiederkommen wollte, gibt es jetzt das Buch. Und wie es in der Oberösterreichischen Volksstimme so schön heißt, wie klein die Möglichkeiten oder wie groß auch die Möglichkeiten sind, quasi sich noch zu einen Handlungsspielraum zu haben. Und dieses Abgrenzen von den anderen, das waren die zwei Punkte, die mich zu dem Buch bewegt haben. Also ich habe mich sehr lange mit Popmusik und Popkultur, beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit der Popkultur aus den 20er, 30er, 40er Jahre, im deutschsprachigen Raum vor allem. Und irgendwie ist mir der Hans Albers immer untergekommen, den hat mir meine Großmutter auch hinterlassen. Die hat sich, also mit der habe ich viele frühe Filme, auch noch Weimarer Republik, mir angeschaut. Und die hat sich nie entscheiden können, ob sie den Albers oder den Kurt Jürgens toller findet. Mhm. Ich habe mir irgendwie, also dieses nicht entscheiden können, habe ich irgendwie übernommen von der Oma. Und die Oma hat mich auch, also mit der habe ich auch 4 Stunden lang Titos Beerdigung angeschaut. Also wir hatten ein relativ breites Miteinander vor Bildschirmen. Aber eben Albers ist mir geblieben und der ist dann über den Tauber wieder aufgetaucht, weil der mit dem Richard Tauber auch gut befreundet war. War auch immer wieder in Ischl beim Leha zu Gast, im Urlaub in der Lederhosen. Sozusagen gibt es großartige Bilder, auch im Nordico-Depot, im Tauber-Nachlass. Und mir war lange nicht klar, dass Albers, der von den Nazis als der große arische alles unter Anführungszeichen bitte zu verstehen, Filmheld, der von Goebbels als Teufelskerl bezeichnet wurde, zu Beginn, dass er mit einer Jüdin zusammen war und welche Schwierigkeiten sich er eingehandelt hat und dass er eben auch nicht der Einzige war. Und diese Bögen, die anderen und wir, sind natürlich für Menschen, die im Rampenlicht stehen, und noch einmal anders als für uns. Aber natürlich werden die wiederum gespiegelt in dem, weil sie natürlich diese Vorbildfunktionen hatten und die Nationalsozialisten es nicht für gut heißen konnten in ihrem Rassenwahn, dass diejenigen, die für sie Propaganda machten, auf unterschiedliche Art und Weise, weil alle, also bis auf die Lotte Lenia und der Kurt Weil, die haben natürlich keine Propaganda gemacht, weil die sind gegangen. Aber die anderen Paare, von denen erzählt wird in dem Buch, haben sich alle mehr oder weniger der sich vor den propagandistischen Karren spannen lassen. Das haben die alle gemacht. Und ich habe mich dann gefragt, wie muss es einem gehen, wenn man in der Situation ist, man will in diesem Land weiter Karriere machen, man will es nicht aufgeben, man steht unter großem Druck, weil die private Situation eigentlich völlig dem zuwidersteht, was das Regime will, welchen Handlungsspielraum hat man. Und das ist auch diese Handlungsspielraumfrage, die kam mir auch natürlich durch das, weil ich in vielen Gesprächen, ich habe jetzt eine Zeit lang auch für SOS Mitmensch, für die Menschenrechtsorganisation gearbeitet und war da auch in Gesprächen mit Leuten immer wieder konfrontiert, die gesagt haben, ich habe nicht das Gefühl, dass ich politisch noch einen Handlungsspielraum habe. Ja. Also es passieren Dinge und ich bin machtlos. Und diese Frage nach Machtlosigkeit und welche Macht hat man noch, was kann man tun, hat mich wieder zu den Leuten gebracht, zu den Personen, um die es in diesem Buch geht. Und da gibt es eben den Hans Albers und da gibt es den Heinz Rühmann mit seiner ersten jüdischen Frau, mit seiner ersten Frau, der Maria Bernheim, die nach den Nürnberger Rassegesetzen eine sogenannte Volljüdin war. Und mit seiner zweiten Frau, der Hertha Feiler, die nach den Nürnberger Gesetzen eine Vierteljüdin war. Diese Perversionen von Kategorisierungen und dem bin ich auch nachgegangen in dem Buch. Und dann gibt es eben den Albers, der sich sozusagen zynisch dem System gegenüber geäußert hat und dann gab es eben noch andere. Dann gab es eben auch den Joachim Gottschalk und die Meta Wolf, die man heute kaum noch kennt. Ein paar Menschen, die sehr jung waren damals, haben sie vielleicht noch an Filme vom Joachim Gottschalk mit der Paula Wessely, mit der Brigitte Horne, mit der er viel gedreht hat, kann ich vielleicht noch erinnern. Aber die später Geborenen, die ihn nicht sozusagen im Kino gesehen haben, die kennen ihn eigentlich nicht mehr. Denn Gottschalk und Wolf haben diese Frage quasi mit dem Handlungsspielraum, die hatten keinen oder die haben den auch nicht gesehen, der ihnen eröffnet wurde durch Freunde wie den Gustav Knuth, den man vielleicht als Vater von der Sissi, aus den Sissi-Filmen kennt, der Unglaubliches geleistet hat, meiner Meinung nach, der Gustav Knuth. Und die haben den Handlungsspielraum eben nicht gesehen und die haben sich 1941 umgebracht, weil sie nicht gesehen haben, wie sie rauskommen, ja, wie sie aus der ganzen Chose rauskommen, dass Goebbels eben auch es wirklich auf sie abgesehen hat. Und diesen Bogen habe ich dann versucht zu spannen, beziehungsweise mir auch überlegt, wie kann man erkennen, was los ist, wie reagiert man dann, geht man oder hilft man, welche Positionen bezieht man und wie glaubt man oder welche Arten von Möglichkeiten sieht man, dass man sich denkt, naja, ich ziehe mich zurück ins Private und es geht schon. Ich bleib, also verstecke mich hinter meiner Kunst und so wie der Bernhard Minetti, der ja meinen Kampf im Radio gelesen hat, dann gesagt hat, naja, das war immer alles eine rein künstlerische Geschichte, ich bin ganz unpolitisch und das ist halt die Frage, wie kann das überhaupt funktionieren? Und meiner Meinung nach funktioniert es nicht. Also es ist ganz klar, wenn ich mich bezahlen lasse, wenn ich aus einem Privatfonds von Hitler, der an der Steuer vorbei geschummelt wurde, 40.000 Reichsmark so steuerfrei auf die Hand kriege, dann kann ich nicht sagen, ich habe mit dem System nichts zu tun. Also das war zum Beispiel beim Herrn Rühmann der Fall. Auch die Leni Riefenstahl hat da Geld rausbekommen und andere, der Albers nicht, weil der Albers eben zu offensiv war, trotz seines Arrangements. Also der war keiner von denen. Das ist die Frage, die mich zu dem Buch bewegt hat und die mich begleitet hat und die ich versucht habe zu beantworten mit diesen verschiedenen Paaren, mit diesen Liebesbeziehungen. Und ich hätte, es geht dann nicht nur um die Liebesbeziehungen, sondern es geht natürlich Also es ist immer wieder der Spielraum, der Spielrahmen und natürlich auch mit dem, welche wie kann man sich positionieren, dass man überhaupt diesen Spielraum bekommt. Und natürlich ist mir jetzt ich habe das Buch jetzt in Deutschland in verschiedenen Städten vorgestellt und das ist jetzt sozusagen auch wirklich ganz schön, weil ich freue mich eben auch wirklich so, dass ich in Linz bin, weil es für mich auch die Saison ist noch nicht vorbei, weil das Buch geht ja im Jänner weiter, aber so fürs vorige Jahr bin ich jetzt hier zum letzten Mal auf der Bühne, darf ich auf der Bühne sein. Und die Frage mit dem, was können wir tun, was konnten die tun und was haben wir für Nachteile, auf was können wir uns nicht mehr hinausreden, weil eben das alles schon passiert ist, die begleitet das Buch die ganze Zeit. Und über alle Gespräche, die ich bis jetzt geführt habe und dass es eben eigentlich auch, obwohl es Liebesbiografien sind, die ich da erzähle, ist eigentlich ein Buch auch über das Unvermögen und den Wahnsinn von Josef Goebbels, weil es eigentlich auch sehr stark immer um seine Person geht. Ja. Es gab also zu Gottschalk, der eben Möglichkeiten gehabt hätte, auch dass ihn Gustav Gründgens hilft, dass er dann in die Schweiz kommt, das hat er eben alles nicht angenommen, weil er Angst hatte, dass dass die Wehrmacht in 0,x in der Schweiz einmarschiert und dass es die Möglichkeit nicht gibt, dass man vom Regen in die Traufe kommt, wenn man in Zürich ist. Und ich habe mir während dem Recherchieren und während dem Schreiben immer gedacht, warum bist du nicht gegangen? Und dann ist gut, sie haben sich im November 41, haben sie sich dann Anfang November 41 umgebracht. Da ist ganz viel noch nicht passiert, von dem wir heute wissen. Da gab es ganz viel noch nicht, hat man noch nicht wissen können, wie geht der Krieg weiter. Da war noch sozusagen, es war noch in der Expansionszeit, da war noch die Schlacht von Moskau, also von Stalingrad, das war noch eine Stadt irgendwo in der südlichen Sowjetunion und da war noch keine Rede davon, was da alles noch kommen kann. Also dieses, warum tut man etwas nicht? Das ist die Frage. Und warum tut man etwas? Und warum beschließt man, wenn man Möglichkeiten hat, ins Ausland zu gehen, warum beschließt man zurückzukehren? Was es auch gegeben hat. Ja. Und es gab ja auch in den KZs dann eigene Kategorien für diejenigen, die in der Emigration waren und zurückgekehrt sind. Das waren ja die mit dem blauen Winkel. Also das waren jetzt nicht nur Stars, die zurückgekommen sind, sondern das waren auch eben ganz einfache Leute, die dann beschlossen haben, ich halte das doch nicht aus, ich muss zurück. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und diese Frage ist meiner Meinung nach wahnsinnig schwierig zu beantworten. Wenn ich mir auch anschaue, und da würde ich Ihnen gerne, ich weiß nicht, ob ich was vorlesen darf,
natürlich,
zwei Stellen vorlesen, die eben auch mit dem Joachim Gottschalk, den man am, kennt von Ihnen jemand den Joachim Gottschalk? Sagt Ihnen der was? Sie kennen ihn. Ich habe mir vorher schon gedacht, dass Sie vorher schon genickt haben, auch bei der Wesseli. Also Sie kennen seine Filme, die 8, weil er hat ja innerhalb von 3 Jahren hat er ja 8 Filme gemacht, also war ein unfassbarer Aufstieg, wurde dann in Deutschland auch der deutsche Leslie Howard genannt, weil er auch also vom Winde verweht kennen Sie wahrscheinlich. Und da gibt es ja neben Red Butler, neben dem Mann, den die Scarlett dann heiratet, da gibt es ja jetzt fällt mir der Name nicht ein, den der Leslie Howard spielt. Ashley, den schönen Ashley, der ja quasi so treu ist der anderen gegenüber und die sie so liebt. Und Ashley, also quasi diese melancholisch-romantischen Rollen hat ja der Gottschalk auch gespielt. Und so wurde dann auch in der deutschen Presse auch so bezeichnet. Und der hat ab 38 Filme gedreht und eben innerhalb von 2,5 Jahren 8 Filme und war in 0,x ein Riesenstar. Er wurde dann 1941, gab es diesen letzten Film, den er gedreht hat mit der Ilse Werner, der hieß Die schwedische Nachtigall. Da spielte er den Hans-Christian Andersen und sie, die Jenny Lind. Diese Liebesbeziehung wurde da wahnsinnig romantisch verfilmt. Und die Meta, die eben zu Hause saß ab 38, ab dem Novemberpogrom und nicht mehr auf die Straße gegangen ist, hat sich von ihm überreden lassen, doch wieder auf die Straße zu gehen. Man muss auch sagen, die Meta Wolf hatte dadurch, dass sie vor der Eheschließung noch sich evangelisch taufen hat lassen, auf sein Drängen hin und das Kind war getauft, war das eine privilegierte Schutzehe. Also das gab so verrückte Strukturen, dass es dann, wenn das Kind christlich getauft war, dass das eine Schutzfunktion hatte für die Mutter oder für den Vater, je nachdem. Also die Ilse Eichinger war ja auch getauft und die hatte bis zu ihrem 18. Geburtstag eine Schutzfunktion für ihre Mutter, für die Bertha Eichinger. Als die Ilse dann volljährig war und die Mutter nicht mehr schützen konnte, ist die Bertha dann in den Untergrund gegangen. Aber so, das war nicht selten. Und sie blieb aber zu Hause, weil sie eben auch diese Situation nicht mehr ausgehalten hat, wie es in Deutschland zuging, wie es in Berlin zuging nach dem Novemberpogrom. Und 41 im April, als der Film herauskam, hat sie sich überreden lassen, dass sie mit zur Premierenfeier in dem Club der deutschen Künstler geht nach Berlin, weil es auch hieß, es kämen keine Offiziellen, da kommt niemand. Und dann ist doch einer gekommen. Und das war Goebbels. Und was diese Geschichte, was dann passiert ist, das würde ich Ihnen gerne kurz vorlesen und dann auch einen Sprung zu innerhalb der Geschichte zu Goebbels rechter Hand in der Reichskulturkammer, wo alle deutschen Künstler verpflichtet waren beizutreten. Das war der Hans Hinke. Und der taucht dann noch einmal kurz in einer Geschichte zum Hans Albers auch auf. Weil ohne Albers geht's nicht. Wir haben ihn ja schon gehört, er ist quasi im Titel vom Buch. Und er ist für mich auch so ein, mit der Frage, ist er ein guter, ist er ein schlechter, ist er der vielschichtigste von allen. Und deswegen ohne Albers keine Chance. Auch natürlich mit der Taubernähe, aber schon seine Person an sich selbst. Also, am 9. April 1941 kam es zur Premierenfeier im Berliner Künstlerclub Kameradschaft der deutschen Künstler. Da ein Besuch offizieller ausgeschlossen war, wagte Meta an der Seite ihres Ehemanns den Ausflug in die Gesellschaft, die sie schon so lange mied. Überraschenderweise trat Goebbels als Schirmherr der deutschen Kunst höchstpersönlich im Club auf. Er gratulierte Gottschalk zum Erfolg und küsste den anwesenden Damen die Hand. Auch Meta Wolf. Welche Gedanken mochten in diesem Moment Meta bewegt haben? Bereute sie es, ihre sonst übliche Zurückgezogenheit aufgegeben zu haben? Ahnte sie in diesem Augenblick, dass dieser Handkuss einem Todesurteil gleichkam? Minuten später erklärte Goebbels Adjutant, dass dieser soeben mit Meta Wolf einer Jüdin die Hand geküsst habe. Goebbels verließ den Club noch im gleichen Augenblick. Dieser von Goebbels als persönlicher Affront gewertete Umstand sollte unmittelbare Vergeltungsfolgen haben. Der Schauspieler erhielt kurze Zeit später Nachricht direkt aus dem Ministerbüro. Er habe sich umgehend von seiner Frau zu trennen, so die Botschaft. Also es war so, dass den nichtjüdischen Künstlerinnen und Künstlern ab 33 nahegelegt wurde, trennen sie sich. Also es wurden zuerst Empfehlungen ausgesprochen, wollen sie nicht, ja, und wäre doch gut. Ab 35 wurde das verstärkt, also mit den Nürnberger Rassegesetzen. Und es war auch so, dass die beim Beitritt der Reichskulturkammer musste man, da gab es einen Bogen und da musste man ausfüllen. Und da musste man auch die Rasse ausfüllen, also komplett pervers. Und es gab dann Schauspieler wie den Willy Fritsch, der hat dann reingeschrieben, katholisch-arisch. Auch der Werner Kraus hat deutschblütig reingeschrieben. Der Hans Albers hat bei Religion und Rasse nur evangelisch-lutherisch reingeschrieben. Der Heinz Rühmann hat ihn eingeschrieben, seit 1914 ohne Bekenntnis. So. Also der hat nicht hineingeschrieben, dass er arisch sei und dass seine Frau, weil man musste das auch für die Partnerin angeben, dass die, was damals ja mosaisch hieß, also hat er nicht gemacht. Hat der Albers auch nicht gemacht. Albers musste ja nicht, weil die waren ja nicht verheiratet, er und die Hansiburg. Und der Gottschalk hat es angegeben. Also Gottschalk hat dieses früher mosaisch, jetzt evangelisch bei der Meta angegeben. Und beim Albers war es auch so, dass er, weil er das nicht eingetragen hat, wurde er auch unter Druck gesetzt. Er hat sich auch ein Jahr lang geweigert, überhaupt in die Reichskulturkammer einzutreten. Dann wurden ihm Gagen nicht ausbezahlt, der Pass wurde eingezogen. Also man hat mit allen Mitteln gearbeitet, um die Leute gefügig zu machen. Und Albers hat nicht kleine Gagen bekommen, sondern er war der höchstbezahlteste. Und das nicht, weil er dem Herrn Goebbels oder Hitler Liebkind getan hat, sondern weil er so ein großer, weil die Massen ihn eben geliebt haben. Und das nicht erst ab 33, sondern schon vorher. Vielleicht kennen Sie den Film Mädchen in Uniform. Ja. Da gibt es eine Szene, wo die adeligen Mädchen Fotos, also der eine hat ein Autogrammfoto vom Albers. Also so groß war der, dass der sozusagen, dass es Fansituationen, Szenen eingebaut wurden in Filmen und der Film ist ja nicht nach 33 gemacht worden. Also Gottschalk wurde ins Ministerbüro bestellt und Goebbels sagte zu dem Vorkommnis, es ist eine Unverschämtheit, mir immer wieder vor Augen zu führen, dass dieser Gottschalk jede Nacht Rassenschande begeht. Wegen seiner klaren Ablehnung der eingeforderten Scheidung wurde Gottschalk noch im Mai 1941 mit einem Filmbeschäftigungsverbot belegt. Auch an der Berliner Volksbühne verschwand er aus den Besetzungslisten. Er wurde dann am 1. November 1941 von Hans Hinkel, den ich schon erwähnt habe, eben in die Berliner Schlüterstraße in dessen Büro vorgeladen. Bei dem Gespräch forderte Hinkel einem Ultimatum gleich, Gottschalk müsse sich von seiner Frau trennen. Sonst würde sie gemeinsam mit dem Sohn Michael nach Theresienstadt deportiert werden. Gottschalk bat verzweifelt um eine gemeinsame Deportation mit seiner Familie, da er sich nicht von Frau und Kind trennen konnte. Für ihn hatte man aber bereits andere Pläne. Würde er nicht in die Scheidung einwilligen, sollte der Schauspieler an die Ostfront, und zwar nicht zur Truppenunterhaltung. Sie werden sich scheiden lassen, Herr Gottschalk. Wen interessiert schon, was aus einer Jüdin wird? Das war der 1. November und in der Nacht vom 5. auf 6. November haben sich die Gottschalks das Leben genommen. Der Hinkel hatte das Vergnügen, auch Hans Albers zu interviewen. Und das war 2 Jahre später, 1943. Und das zeigt sehr gut auch Albers spöttische Position gegenüber dem Regime. Das war kurz nach der Premiere von Münchhausen. Münchhausen, sagt Ihnen was? Es war ja 25 Jahre UFA, ein Film, der gefeiert wurde. Weiß von Ihnen jemand, wer das Drehbuch geschrieben hat? Bitte? Der Erich Kästner, genau. Unter Pseudonym, er hat ja offiziell Schreibverbot, aber als Berthold Bürger, merke ich mal irgendwie nicht, als Berthold Bürger hat er das Drehbuch geschrieben, ganz genau. Ja. Und kurz nachdem die Premiere war, kam Boris III., der bulgarische König, Bulgarien war verbündet mit Nazi-Deutschland, kam nach München und Albers wurde aufgefordert, seine Hotelsuite in München für den mit Deutschland verbündeten König zu räumen. Albers kurze und eindeutige Antwort: Ich bin selber König. Diese renitente Überzeugung, ihm stünde alles zu, brachte Albers letztlich ein Verhör ein. Goebbels rechte Hand Hans Hinkel war damit betraut, den Schauspieler zu befragen. Laut Hinkels Aufzeichnungen soll Albers mit den Worten »Was verschafft mir die Ehre?« zum Verhör erschienen sein. Nach einigem Hin und Her, bei dem die Bedeutung des bulgarischen Königs besprochen wurde und Albers auf sein Recht pochte, seine Suite dem hohen Staatsgast nicht zur Verfügung zu stellen, da es im gleichen Hotel noch ähnlich gute Räumlichkeiten gab, soll sich der Schauspieler mit den Worten »Das war alles, was sie mir zu sagen hatten« verabschiedet haben. Im Propagandaministerium war man sich einig. Albers verdiente nach dem Skandal um die Münchner Hotelsuite eine gehörige Abreibung und wenigstens Kürzungen seiner exorbitanten Gagen. Ein Vorhaben, das Goebbels bereits 1937 in seinem Tagebuch vermerkt hatte. Die Gagen müssen runter, vor allem für Albers. Dennoch geschah erneut nichts. Albers spielte bis 1945 Filme und sein letzter Film, der noch in Nazi-Deutschland, für Nazi-Deutschland gedreht wurde, kam nicht mehr vor Kriegsende in die Kinos, weil er zu verwerflich war, weil deutsche Seemänner nicht trinken, weil deutsche Frauen nicht unverheiratet mit deutschen Männern ins Bett gehen. Haben Sie eine Idee, welcher Film das gewesen sein könnte? Ganz genau, ja. Ganz genau. Ganz genau. Und der kam dann erst 1945, nach Kriegsende kam der erst in die Kinos, weil Dönitz hat sich dagegen verwehrt, weil natürlich Matrosen, das geht auf keinen Fall, die trinken nicht, schon gar nicht Deutsche. Das ist so, jetzt einmal ganz kurz, ich habe die Vorgabe für eine halbe Stunde, normalerweise rede ich immer 1,5 Stunden.
Ganz so streng sind wir nicht.
Aber das sind so einmal quasi die Einblicke und der erwähnte Spielraum, den hat Albers auch geglaubt zu haben, den hatte er aber nicht, weil er sich so mit Goebbels angelegt hat, dass er seinen Freunden wie dem Kurt Geron, den er aus dem Blauen Engel gekannt hat, der spielt einen Blauen Engel, den Zirkusdirektor, den er nicht retten konnte. Auch seinen nicht verheirateten Schwiegervater konnte er nicht retten, den Eugen Burg, der dann in Theresienstadt starb. Also durch dieses nicht Anbietern, nicht so Anbietern, wie es der Rühmann gemacht hat. Der hat zwar auch niemanden gerettet, aber der hat Briefe geschrieben und die wurden gelesen. Hat sich der Albers schon einiges vertan, weil er hätte wahrscheinlich, wenn er das gescheiter eingesetzt hätte, hätte er sicher einige Leute retten können, weil er einfach so groß war. Ja. Also er hat seinen Spielraum, den er hatte, nicht gesehen. Andere wie die Lilian Harvey, die hat ihn gesehen, weil die hat den schwulen Choreografen 1939 erstens einmal hat sie eine sehr hohe sehr viel Geld bezahlt, damit sie ihn aus Nazi-Deutschland rauskriegen konnte. Und zum anderen hat sie ihn, den Jens Keit, dann eben auch noch höchstpersönlich über die Grenze gebracht. Und die hat getan. Ja. Also die Lilian Harvey, die hat dann 39 auch ihren letzten Film gespielt, weil sie war dann politisch unzuverlässig. Die ging auch direkt zu Goebbels und hat gesagt, ich will nicht, dass die Gestapo mich überwacht. Also die ist hingegangen, die hat sich da nicht irritieren lassen. Damit war sie natürlich politisch draußen, hat keine Filme mehr gespielt, ihr Vermögen in Deutschland verloren und ging, ohne quasi wirklich was zu haben, über die Grenze ins französische Exil. Und nach dem Krieg 1949, im Jahr der Gründung der Bundesrepublik, gab es im Spiegel höchst verächtliche Artikel über sie, weil sie natürlich eine war, die gegangen ist und nicht geblieben ist und mit den Deutschen den Krieg erlitten hat, sondern sich abgegrenzt hat. Und das ist ja der Marlene Dietrich auch passiert. Ja. Und bei anderen war man da viel kulanter. Aber die, die sich sozusagen antifaschistisch positioniert haben gegen das Regime, denen wurde auch nach dem Krieg noch nachgetragen. Der Handlungsspielraum, den sie hatten und den sie ausgenutzt haben, um wieder beim was tut man, was kann man machen, was ist möglich, wieder zu dem zurückzukehren. Mit dem würde ich jetzt nochmal fürs Erste.
Gut, wunderbar.
Wenn noch was fürs Gespräch bleibt.
Sehr gut. Danke für deine Ausführungen, die schon so die Verschiedenheit dieser Biografien zeigen, die auch verschiedene Fragen aufwerfen. Und du hast jetzt über Hans Albers viel gesprochen. Ich möchte zu Heinz Rühmann gehen, weil der natürlich jetzt von den von dir porträtierten Personen diejenige ist, die am meisten oder am nächsten dem Regime stand. Zu sehen etwa wirklich jetzt an Propagandafilmen wie Wunschkonzert. Es gab ja auch eine Radiosendung, Wunschkonzert für die Wehrmacht, wo Wünsche der Wehrmachtssoldaten an der Front ausgesendet werden konnten. Und das waren dann Grußbotschaften an die zu Hause Verbliebenen. Und das war natürlich auch im inneren Sinne Propaganda. Genauso war der Film Wunschkonzert Propaganda.
Das ist ja auch da wieder lustig, weil eben die Zara Leander und der Heinz Rühmann und auch der Wilhelm Furtwängler, ganz viele aus verschiedensten Bereichen der Kunst haben da teilgenommen. Es hieß auch Albers, wieder mal, nochmal, leider taucht der da immer wieder auf, muss da immer zu ihm zurück. Albers hätte auch hin sollen, Albers hat leider immer Drehtermine gehabt und hat gesagt, sie können meine Schallplatten spielen. Also er trat nie in Person auf und eben dieser von dir erwähnte Film Wunschkonzert, Marika Röck. Also die sind da alle da und die spielen da mit und das ist einfach wirklich die Verfilmung sozusagen von dem, was sie einfach zwei, drei Jahre gemacht haben. Mhm. Ja, diese Propaganda, auch dieses Binden der Heimatfront an die Männer draußen.
Und ganz anders die Biografien, wie du auch eingangs gesagt hast, Kurt Weill und Lotte Lenya. Ein paar Worte dazu?
Ja, also die sind einmal so umgedreht, weil da ist quasi nicht die Frau die Jüdin, sondern der Mann der Jude und die Frau, die nicht, also quasi nicht jüdisch. Und die eben auch zum von den Nationalsozialisten als Kulturbolschewisten bezeichnet wurden, natürlich mit dem, was die politisch auch getan haben, auch mit Brecht gemeinsam, haben die schon gesehen, was da kommt. Ja, es gab natürlich auch Leute auch aus dem Umfeld, also wie der Kaspar Neher, der ja der zentrale Bühnenbildner war, der dann auch geblieben ist und es gab schon welche, die sich arrangiert haben. Und es gab natürlich auch jüdische Künstler, eben auch wieder Tauber, die es versucht haben, sozusagen sich doch mit dem System zu arrangieren. Und das war für die beiden, war das ziemlich schnell, also für weil, was wahnsinnig schnell klar, weil er bekam auch gleich einmal, kurz nachdem die Machtergreifung der Nationalsozialisten stattgefunden hat, bekam er aus seiner Nachbarschaft in Kleinmarow, bekam er Briefe, so Juden, wie sie sind hier nicht mehr erwünscht. Und man hat dann so schnell wie möglich sich darum gekümmert, dass man ins Ausland kommt. Und das Gute war, dass die beiden gerade geschieden waren. Und es war nicht, dass sie sich scheiden hätten lassen, damit sie sozusagen die Besitztümer von Weil rauskriegen, sondern sie waren, weil sie sich einfach, sie hat sich anders verliebt in einen mittelmäßig talentierten Tenor aus Wien, den Otto Passetti, und hat jetzt gemeint, so, das ist jetzt quasi die nächste Liebe und jetzt will ich mit trennen. Und da gibt es ganz herzzerreißende Briefe von ihm, vom Weil, an die Lotte, wie das jetzt so ist, und mit den beiden. Er hat sie weiter unterstützt und sie sind miteinander sozusagen mehr oder weniger zeitgleich dann ins Ausland gegangen. Und die waren für mich, die passen natürlich jetzt zu den anderen nicht dazu. Ja, aber für mich war das wichtig, dass die in dem Buch drin sind, weil es zeigt, diejenigen, die gesehen haben, was passiert. Es war auch der Ralf Benatzky, der hat in den 20er Jahren hat er schon über die braunen, stirnackigen Nazis geschrieben. Der hat es auch gesehen, den hat der Goebbels ja auch gehasst. Ja, also der hat ja dann von der Schweiz aus weiter Zara Leander Sachen gemacht, aber dieses Sehen, dieses Erkennen, was da passiert und sich zu positionieren, das haben die gemacht und nicht, es wird sich schon ausgehen, die werden schon nicht so lang bleiben und es wird schon nicht so schlimm werden, ja, was ja viele gemeint haben und auf das sich auch viele später dann wieder bezogen haben. Der Albers, es gibt ja vom Gründgens auch viele Interviews, wo er dann gemeint hat, wir haben das nicht gesehen, wir haben nicht gedacht, die bleiben so lange, weil halt in der Weimarer Republik ja sehr viele Wechsel gegeben hat, politische, also das dann, dass da aber sich schon lange was angekündigt hat und was entstanden ist, haben eben einige gesehen und dazu haben eben Weil, hat vor allem der Weil gehört, der dann eben auch auch Teil dieser entarteten Musikausstellung war und für den ein Unterwerfen oder ein Anpassen nicht in Frage kam, im Gegensatz eben zum Richard Strauss und einigen anderen. Mhm. Ja, und deswegen haben die rein müssen.
Also Weil ist im Zwischenexil in Paris gewesen und dann mit Lotte Lenya in New York und hat dort sehr, sehr gut seine Kunst fortführen können, mit sehr, sehr wichtigen Produktionen, eben auch jetzt in Verbindung mit Bert Brecht. Genau. Ich bin auch froh, dass die so Unbekannten, muss ich selber nachschauen, Joachim Gottschalk und Meta Wolf in dem Buch zu finden sind. Ich kannte die Biografien vorher auch nicht. Und ich finde es sehr wichtig, dass man auch die Drastik dessen, dass einfach der Tod die letzte Möglichkeit und der letzte Ausweg ist, dass
und ich mein, so etwas auch nachzulesen. Es gibt eben auch diese Briefe von der Meta und vom Joachim, wo sie eben an die Familien, an die nächsten Freunde schreiben, trauert nicht um uns, es ist gut, wir sind froh, dass wir gehen können. Es würde nur Schmach auf uns warten, das ist jetzt unsere Entscheidung. Wir machen das ganz bewusst, weil wir wollen nicht das, was auf uns wartet. Und haben dann eben auch noch am Abend, bevor sie gestorben sind, haben sie noch eine Liste geschrieben, wer welche Sachen bekommt, wer welchen Schmuck, dass der Gustav Knut eben eine Armbanduhr kriegt und Elisabeth Lennart, seine Frau, die kriegt einen Ring, wer eine Brosche bekommt und so weiter und so fort. Das war ganz bewusst. Und dann eben auch mit dem Kind, die hatten ja diesen kleinen Buben, den Michael, dass man eine Gashähne aufdreht. Und der war schon von dieser, der hatte schon diese Größe, dass man dann irgendwie, oder diese Bedeutung, dass dann Goebbels eben auch ein Verbot ausgesprochen hat gegenüber den Ufa-Schauspielerinnen und Schauspielern. Man darf nicht an der Beerdigung teilnehmen. Mhm. Und da gab es aber ein paar, die gesagt haben, uns sicher sind wir dort. Und eben gerade wieder der Gustav Knut, der dann eben auch, da gibt es Berichte darüber, mit einer Genugtuung die Gestapo im Gebüsch gesehen hat. Die sollen uns nur fotografieren, die sollen uns aufschreiben. Schau mal, was passiert. Es ist nichts passiert.
Ja. Beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so, dass der Tod dieser Menschen fast nicht kommuniziert wurde.
Gar nicht kommuniziert. Also nur innerhalb der Künstlergruppen, der Künstlerklique, sozusagen, die wussten es. Es war anscheinend auch der Empfang von Goebbels, der hat ja regelmäßig Empfänge gemacht. Nach dem Tod der Gottschalks fast leer, da ging so gut wie niemand hin, außer die, denen das egal war. Aber es hatte dann auch die Folge, dass Hitler selber in der Reichskulturkammer gesagt hat, vorsichtiger umgehen, nicht mehr so frontal. Ja. Und diese Künstler wurden ja als jüdisch versippt von den Nazis bezeichnet, und da gab es die sogenannte Judenliste, auf der dann auch natürlich der Rühmann war zuerst, und nachdem er sich 38 von der Maria hat scheiden lassen, war er ein paar Monate herunten von der Judenliste, und dann kam die, hat er die Hertha geheiratet, und dann war er wieder oben auf der Judenliste. Also es gab die unfassbarsten Listen, die Nazis wussten auch nicht, wie sie mit den Kindern umgehen. Ja. Es gab dann nach 35, auch bis nach der Wannsee-Konferenz, immer wieder wiederholt Treffen, also Konferenzen, wo man diskutiert hat, was macht man mit den Mischlingen, weil die gibt es ja eigentlich gar nicht, die darf es nicht geben, weil die natürlich die Reinheit der deutschen Rasse widerlegen. Und bei dieser Beerdigung war es dann so, dass eine einzige Person hatte Schaden davon getragen, nämlich der Bruder vom Joachim, der war nämlich bei der SS und der war in einer höheren Obersturmbannführer war der. Und der war auch in Warschau längere Zeit Direktor des sehr gefürchteten Gefängnisses Pawiak. Und der kam in der Uniform zu der Beerdigung. Also der hat dann auch am Grab der Mutter seiner jüdischen Schwägerin salutiert in der Uniform. Na, was, 2 Tage später wurde er aus der Partei heraus. Also der hat verloren, der Otto. Es war auch, diese Rassenschande-Geschichte ging ja so weit, dass die eigentlich nicht ins selbe Grab durften. Und das hat auch der Gustav Knut, hat es erwirkt, dass der nicht-jüdische Joachim und die jüdische Meta mit dem Mischling ins gleiche Grab dürfen. Das war natürlich auch Rassenschande, dass tote Menschen in die gleiche Grube kommen. Und sie waren auch keine Ausnahme. Es gab über 1000 dokumentierte Selbstmorde ab 41, also 41 im Herbst haben die Deportationen gegen den Osten in Berlin angefangen, und da ging es mit den Selbstmorden. Also da hat es wirklich eine massive Selbstmordwelle in Berlin auch eingesetzt. Nicht nur in Berlin, man geht von einer viel höheren Dunkelziffer aus, aber es sind weit über 1000, die sich da umgebracht haben, von jüdischen Berlinern. Also nicht die einzigen, aber die einzigen wirklich berühmten. Und ich kann auch wirklich, da gibt es einen Film, der 1947 herausgekommen ist und der erste, ein DEFA-Film, also aus der DDR, der in allen, in Westdeutschland und in Ostdeutschland extrem erfolgreich war und der einen Bambi bekommen hat, das ist der beste Nachkriegsfilm, und das ist Die Ehe im Schatten, und der ist umwerfend, das ist die Geschichte von den Gottschalks. Wahnsinnig toller Film, wirklich toller Film. Mhm. Ja. Es gibt auch ein Buch, es wird schon nicht so schlimm werden. So bin ich auf die 2 gekommen, dass diese Novelle, die ein Freund von Ihnen geschrieben hat, Hans Schweikart.
Sehr gut. Bevor wir ins Publikum schauen nach Fragen, noch eine Frage von meiner Seite. Auch etwas, das das Buch thematisiert, wie weit die von den Nazis selbst hergestellten Richtlinien von den Nazis selbst ein bisschen loser gehandhabt wurden, ein bisschen ausgeweitet wurden. Beispiel jetzt von der Musik aus quasi meiner Branche. Jazzmusik war natürlich verpönt, aber es gab ein Orchester mit dem Titel Charlie's Jazz Orchestra, Josef Goebbels unterstellt. Dieses Jazzorchester war als Propagandamittel für Radiosender nicht im deutschen Bereich vorgesehen und hat politische Gegner von Hitler angegriffen. Sozusagen ein Jazzorchester als Propagandainstrument der Nazis, die den Jazz als verfemt hinstellen. Und die Situation dessen, dass sozusagen jetzt Richtlinien je nach Person oder je nach Brauchbarkeit abgewandelt wurden, ist ja auch etwas, das im Buch vorkommt. Ein paar Worte dazu oder ein paar Beispiele dazu?
Das Verrückteste meiner Meinung nach ist, also es gibt mehrere Beispiele. Gerade aus der Musik, es gibt die sogenannte geheime Reichssache Johann Strauss, die ja faszinierend ist, weil man ja sozusagen aus dem Geburtenregister entfernt hat, dass Johann Strauss eigentlich Achteljude war und die Nazis es nicht erlauben wollten, konnten, dass keine Walzer mehr gespielt werden. So, das ist das eine, das ist aber schon eine, pervers. Dann gibt es die Geschichte vom Richard Strauss, der mit dem Stefan Zweig ja die Schweigsame Frau gemacht hat, und man hat dann versucht zu sagen, es zeigt quasi daran, dass mit dem jüdischen Stefan Zweig gearbeitet wird, wie liberal das Nazi-Deutschland ist, dass man Juden ja eh quasi arbeiten lässt. Also sie haben ihm versucht, mit allen ein Feigenblätter zu streuen, ja, und so sich sozusagen vorzutun, als hätten sie ja eh, als wäre das eh alles wahnsinnig entspannt und eben eine permanente die permanenten Olympischen Spiele 1936 und alles wahnsinnig offen. Und natürlich war, es war immer die Frage, wie weit war das nutzbar. Ja, also sonst aus reinem Jux und Tollerei hat man das natürlich nicht gemacht. Das zeigt sich auch bei der Hertha Feiler, ja, weil die eben ganz massiv, also sie hat in vielen Propagandafilmen mitgespielt, das hat sie gemacht, auch in einem mit dem Joachim Gottschalk. Aber sie hat natürlich das, was von ihrem Mann erwartet wurde, und sie war doch um einige Jahre jünger, hat die komplett mitgetragen. Und da gibt es also sogenannte Fanliteratur, wo die beiden besucht werden am Wannsee in ihrem 1938 sehr günstig erworbenen Haus. Und man muss sagen, Rühmann war da schon einer der bestverdienendsten Schauspieler in Deutschland. Und wo sozusagen auch ihre großartige menschliche Größe ihrer gehuldigt wird, da wird dann aus, wie sie natürlich die Frau vom Lieblingsschauspieler von Goebbels ist, was er war, da wird es weggelassen, dass die ein Vierteljüdin ist und dass das eigentlich nicht geht. Ja. Also dann hat man das wieder mal, man hat dann Sachen, die einem nicht genützt haben und wo einen jemand eben nicht zu Gesicht stand, das hat man dann, oder stand einem jemand zu Gesicht, dann hat man das einfach ignoriert, weil man hat ja selber die Gesetze gemacht und dann hat man es halt einmal Bogen. Ich meine, es ist ja auch das mit dem, was dann weitergeht und was jetzt nicht da reingehört, aber auch mit dieser Vielehe, ja, also wie man sich dann ja auch mit der Ausrede darauf, dass eben dem Führer viele Kinder geschenkt werden müssen und wenn eine Frau jetzt nur ein Kind bekommen hat, ja, dann hat der Mann halt die offizielle Genehmigung gehabt, der deutschblütige Mann, dass er sich noch ein paar andere Frauen nimmt, damit möglichst viele Kinder produziert werden. Also da war dann quasi von der Monogamie auch nicht mehr die Rede. Also die haben schon gebogen und gezogen, wo es gegangen ist und das auch geschoben und dann halt Dinge auch wirklich unter den Tisch fallen lassen, wenn es ihnen gepasst hat. Wenn nicht, haben sie es halt mit aller Härte vorangetrieben. Und ich meine auch, dass eben gerade die Geschichte mit dem Albers, weil der so wichtig für die Bevölkerung war oder so ein großes Publikum hatte, hätte er das nicht gehabt, der wäre in einem Arbeitslager gelandet, wenn nicht im KZ. Auf jeden Fall. Also dass sie immer geschaut haben, wie geht's, machen andere auch, ja, aber in der Diktatur ist es natürlich noch einmal massiver und einfach ja, also sie haben es einfach probiert und sie haben es getan.
So, jetzt schauen wir mal, was unser Auditorium an Impulsen, an Impulsen bringt.
Hat es eigentlich ähnlich beliebte weibliche Kulturschaffende geben, die Sie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert gesehen haben, das heißt, deren Ehepartner Halbviertel Juden waren?
Es gab die Henny Porten, die war ein Stummfilmstar,
ja.
Und auch mit dem Tauber eng befreundet, muss ich mir zum Tauber zurück. Der Richard ist immer präsent. Und die Henny Porten, der Mann von der Henny Porten war Jude und sie wurde auch gedrängt, dass sie sich scheiden lässt. Und sie sagt, na, mache ich nicht. Sie hat dann nur mehr zwei Filme gedreht und die konnte sie nur spielen, also sie hat einen kompletten Karriereeinbruch gehabt. Sie ist in Deutschland geblieben. Und durch den Albert Göring, den Bruder vom Hermann Göring, der sozusagen auch einige Regimekritiker unterstützt hat, und der sozusagen, das war der gute Göring, der hat ihr geholfen, dass sie noch zwei Filme drehen konnte. Aber es war die Henny Porten, die ist die bekannteste. Also sonst war das relativ so, war das schon so, dass die Frauen entweder sich getrennt haben, auch die Renate Müller, die kennen Sie den Film Victor und Victoria mit Julie Andrews aus den 80er Jahren? Den kennen Sie, ja. Und der war ursprünglich in Nazi-Deutschland gedreht worden, das Original Victor Victoria mit Renate Müller in der Rolle der jungen Sängerin, für die, die es nicht kennen, eine junge Frau, die keinen Erfolg hat und dann auf die Idee kommt, sie könnte sich als Mann verkleiden, der so tut, als wäre eine Frau. Und genau. Und sehr lustiger Film, eben aus den 80er-Jahren spielt der James Garner den Love Interest von der Julie Andrews, der sich dann zuerst denkt, der wäre schwul, er kennt sich jetzt überhaupt nicht mehr aus, wie ist das jetzt und überhaupt und wie ist das mit Begehren. Wird das stark diskutiert und dann quasi ist Gott sei Dank eh alles heterosexuell, da sind wir dann ganz froh zum Schluss. Aber vorher gibt es da eine Tour de Force durchs Begehren. Und dieses Original war eben 1933 mit der Renate Müller. Und die Renate Müller hatte einen jüdischen Partner, den Georg Deutsch, der war Bankier und ist sehr relativ bald ins englische Exil, also über Paris dann nach England gegangen. Und sie hat ihn immer wieder besucht. Also sie fuhr regelmäßig hin. Sie war sozusagen das nicht Lilian Harvey so das ätherische deutsche Mädel war und quasi das Patente, aber halt so ätherisch und sowas Engelhaftes, was sie mir so die, also sie hat auch gut gesungen, war auch blond, aber sie war mir so ein bisschen bodenständiger. Bitte? Robuster. Genau, sie war ein bisschen robuster, also auch nicht so robust wie die Zara Leander, aber doch robuster und ein bisschen das bodenständige Pendant sozusagen. Und die fuhr dann immer wieder hin und dann ist halt, sie wurde auch zu diesen Treffen von Goebbels eingeladen, wurde auch neben Hitler platziert und ist dann beim dritten Mal nicht mehr hingegangen, weil sie das nicht wollte. Und Goebbels hat ihr dann gesagt, wenn sie noch einmal zu ihrem Liebhaber nach London fährt, dann kommt ihr Vater ins KZ. Und sie fuhr dann nicht mehr. Und tatsächlich ist sie 1937 dann gestorben, also ist aus ihrem Haus, also ist leider schwer tablettensüchtig geworden, hat den Alkohol nicht gut vertragen und ist während den Dreharbeiten zu einem Film 1937 bei ihrem Haus aus dem Fenster gefallen, kam dann ins Krankenhaus und starb dann Wochen später nach epileptischen Anfällen. Es wurde ihr Haus, es wurde von der Gestapo übernommen, alle ihre Korrespondenzen wurden vernichtet. Also dass das nicht ein Selbstmord war und dass die da ihre Hände im Spiel hatten, ist sehr, sehr stark anzunehmen. Ja. Das Perverse ist dann, bei ihrer Beerdigung kam dann die Thea von Habu, die Frau von Fritz Lang, die ja auch Metropolis das Drehbuch geschrieben hat, und die hat die Hacken zusammengeschlagen und mit einem deutschen Gruß sich von ihr verabschiedet. Was natürlich jemanden, der so gequält wurde vom System, ist natürlich ein kompletter Affront, auch nochmal im Sarg. Aber die wurde sozusagen dann wirklich zermürbt und zerstört, die Renate Müller.
Dann hätte ich noch eine Frage zur, als ich gesagt habe, die Lilian Harvey ist dann noch ins französische Exil gegangen. Wie hat die dort überleben können? Also, ich meine,
nein, die hat Chansons gesungen. Sie war ja mehrsprachig. Also sie war halbe Engländerin, halbe Deutsche, hatte auch den britischen Pass, ging aber nicht nach England, sondern nach Frankreich und hat vorher ja schon auch in den Filmen, die Filme wurden damals mit Mehrsprachigkeit gedreht. Also zum Beispiel FP1 antwortet nicht, wo der Hans Albers wieder diesen Flieger grüßt mir die Sonne, dieses Lied singt. Das wurde auf Englisch, der wurde 1932 auf Englisch gedreht. Da spielt der Konrad Veit, der dann den bösen Deutschen in Casablanca gespielt hat, seine Rolle auf Englisch. Und der Charles Bouillet spielt auf Französisch. Und da wurden von der UFA sehr oft Filme gleich mehrsprachig gedreht. Und sie hat in ihren Filmen auch in der Kongress tanzt, wo sie ja, das gibt es noch einmal, das kommt nicht wieder, singt, das Lieblingslied von meiner Oma. Das hat sie auch auf Französisch gedreht und auch auf Englisch. Also die Lilian Harvey war mehrsprachig und die hat sich dort als Sängerin über Wasser gehalten und hat sozusagen das bisschen, was sie einstecken konnte, mit dem ging es. Also sie hat natürlich verarmt weitergelebt, aber sie hat sie irgendwie über Wasser gehalten. Ja. Ging dann künstlerisch schon weiter dort für sie. Es gibt ja wunderbare Chansons von ihr auf Französisch.
Also zu den Juden, Viertel, Achtel, Sechzehntel Juden, wie viele Generationen geht denn das zurück?
Nein, Sie müssen rechnen, sozusagen, wenn Sie sagen, bei der von den Rassegesetzen bezeichneten Volljuden, die hatten sozusagen alle vier, also beide Eltern plus alle vier Großeltern waren Juden oder Jüdinnen. Bei der Halbjuden, da war es sozusagen nur die Hälfte. Ja? Das wird dann zurückgerechnet bis zu den Großeltern auf alle Fälle. Und da ging es halt meistens, waren es so vier Generationen zurück, weil sonst kommt man auf Ortel nicht. Also müssen wir einfach in den Generationen zurückrechnen. Und es gab ja diese Ahnenpässe, die ja sozusagen auch belegen mussten, wie weit man deutschblütig war. Ja? Und wenn man da Lücken hatte, war es halt auch schwierig. Und es gab halt auch Leute mit Lücken. Und das Perverse ist der Casablanca. Ja, Konrad Veit habe ich erwähnt und da gibt es den Paul Hendreit, der den Viktor Laszlo spielt, den Widerstandskämpfer. Und das war ein österreichischer Schauspieler, und der hatte Lücken in seiner Biografie. Also er konnte nicht alles nachweisen. Dann hat man sozusagen auf eine Sonderliste gesetzt. Da war er aber schon längst in der Emigration, aber auf dieser Liste blieb er, obwohl er schon nicht mehr in Deutschland war. Und dort mussten dann die Leute, die auf diesen Sonderlisten waren, da waren auch Junge, die sich politisch noch nicht, wo schon nicht klar war, wo die politisch stehen, die mussten dann zum Rasseamt. Und das Perverse war dann, dass so ursprünglich ging man ja über das Sprachliche und über die Religion von den Definierungen. Und da ging es dann, wie schaut die Nase aus, wie schaut das Kinn aus, wie ist die Stirn. Also da ging es dann wirklich letztendlich wirklich ums Äußere, um die äußeren Stereotype bei diesem Rasseamt. Und wenn man halt blöderweise Locken gehabt hat und die Nase jetzt nicht ganz deutsch war, ja, blöde Geschichte.
Operieren. So. Ah ja, hier, bitte.
Habe ich das richtig verstanden? Heinz Rühmann hat unter einem Pseudonym anbietende Briefe geschrieben?
Nein, das hat er schon als offen. Also er hat kein Pseudonym verwendet.
Okay.
Also er hat anbietend nicht. Er hat Briefe geschrieben für Freunde, die jüdisch waren oder mit so einem halb jüdischen Hintergrund, um für sie sozusagen sich zu verwenden.
Okay, also er hat also eigentlich eine gute Tat.
Eigentlich gut, ja. Aber er hat natürlich, ich meine, Rühmann ist halt wirklich wahnsinnig schwierig, ja, weil er ging ja bei Goebbels privat ein und aus und er hat ja einen privaten Film für Goebbels gedreht. Ja, die Kinder zum 43. Geburtstag vom Propagandaminister gibt es einen wunderbaren Eintrag in seinem Tagebuch, wie schön der Rühmann das gemacht hat.
Den kennt man, den Film?
Den Film, nein, es gibt so Ausschnitte, die es noch gibt, also so ein paar Stückerl sind erhalten. Es wurde jedes Jahr, musste jemand drehen, aber nicht jedes Jahr hat jemand eine jüdische Partnerin gehabt, der das gemacht hat. Und der Rühmann war der einzige Schauspieler, der als Regisseur das machen musste.
Aber er hat ein gutes Wort eingelegt eigentlich.
Er hat ein gutes Wort eingelegt, das hat nichts gebracht, aber er hat es gemacht, also das schon. Das Interessante ist ja dann auch beim Rühmann, dass er nach dem Krieg, er hat ja relativ lange, also im Verhältnis zu anderen, nicht spielen dürfen, sondern hat sich dann in der deutschen Ostzone mit einer Theatergruppe, haben sie dann der Mustergatte gespielt, sich verdingt. Und er hat dann zu Lebzeiten hat er immer gesagt, es kamen sowjetische Offiziere auf ihn zu, wegen Aufbau des deutschen Films in Ostdeutschland. Nach seinem Tod ist rausgekommen, dass er Berater von der Gruppe Ulbricht war. Also der hat sich schon gut gekriegt. Also zuerst war er quasi, ist er bei Goebbels ein- und ausgegangen und in den Berichten über Rühmann stand nirgendwo, dass er, diese Filmgeschichte, das ist nie mehr zutage gekommen, aber es gibt Belege dafür, dass es und eben Ausschnitte, wie die Kinder fröhlich über die Wiese laufen, die Goebbels-Kinder. Und eben natürlich auch den Tagebucheintrag vom
Sie haben zu Beginn vom Ausfüllen eines Formulars gesprochen mit der Rubrik Rasse. Mhm. Kann man das genauer definieren? Das ist ja nicht zwar der Begriff aus der Biologie, aber das hat mit Biologie in dem Fall nichts zu tun. Nein. Welchen Spielraum hatte man, falls es überhaupt einen gegeben hat, welchen Spielraum hatte man, diese Rubrik auszufüllen? Gibt es da nur einen Begriff oder konnte man
auslassen, leerlassen? Den Spielraum gab es. Also ebenso wie der Albers, der nichts reingeschrieben hat. Oder eben auch, also es gab die Zeile Religionsbekenntnis, ja. Und drunter stand dann Rasse. Und das konnte man ausfüllen, aber eben manche haben es eben nicht gemacht. Eben wie es der Rühmann, der hat es leer gelassen, der hat nicht arisch reingeschrieben oder deutschsprachig, wie es eben der Fritsch gemacht hat zum Beispiel. Der Spielraum war ausfüllen oder nicht ausfüllen. Dann war die Frage, wie wichtig war man dem System? Ja. Beim Albers ist es durchgegangen, dass er nichts reingeschrieben hat.
Oder anders formuliert, es gibt wahrscheinlich einen Unterschied, ob ein frühere Generationen des damals lebenden eingewanderte Sizilianer waren oder eingewanderte Skandinavier.
Natürlich, ja, klar. Aber natürlich, die Sizilianer war es natürlich auch so, dass Italien war ja auch ein faschistisches Land. Ja. Also es waren ja die Deutschen und die Artverwandten. Es gab dann die Art Fremden und die Art Verwandten. Das heißt, alles, was nicht slawisch und nicht jüdisch war, war eh okay. Und gerade in Ländern, also gerade Spanier und Italiener haben natürlich auch dazugehört, weil die waren ja auch auf der richtigen Seite für die Nationalsozialisten.
Okay, danke.
Ja, bitte.
Mhm.
ich möchte beim Film bleiben. So eine, vielleicht ein bisschen so ein letzter Anker der Nazis, um Propaganda zu machen, war eben die Situation jetzt von Propagandafilmen. Johannes Heesters, Marika Röck, der Name ist schon gefallen. Lieder wie Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Man versucht eine zu verlieren drohende Kriegssituation in eine Irrealität oder mit Irrealität auszugleichen, mit Liedern, die ein Traumreich suggerieren und letztlich dann so weit gehen, dass es heißt, schenk mir einen bunten Luftballon, ist auch eins dieser Schlager. Von deiner Seite her da noch ein paar.
Ja, weil du ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, erwähnt hast, das waren natürlich Durchhaltefilme. Und es gab ja so, es gab die, wo man zum Durchhalten, dann gab es die, also die, wo die Widerstandsfähigkeit der Deutschen unterstützt wurde, und dann gab es natürlich die, also es gab verschiedenste Varianten von Propagandafilmen. Und dieser Film, Die große Liebe, in dem dieses Lied vorgekommen ist, hat nämlich eine ganz spezielle Geschichte, speziell dieses eine Lied, beziehungsweise die ganzen Lieder aus dem Film. Die haben nämlich der Michael Jahre und der Bruno Balz miteinander geschrieben. Und der Bruno Balz war offen schwul und ist deswegen auch immer wieder von der Gestapo verhaftet worden, weil er jetzt sozusagen sich nicht irritieren ließ. Und dieser Film wurde gedreht. Er hat auch im Blaufuchs, das Lied für den Blaufuchs, der 1938 von der Zerra Leander herausgekommen ist, kann eine Liebesünde sein. Auch von ihm der Text. Er hat dann auch später, sage ich später, was er später gemacht hat, da war eben dieser Film Die große Liebe. Das ist ein Film, wo die Zerra Leander, die Frau oder die Liebende, er ist, also ihr Liebster, ist in der Wehrmacht, ist Flieger und er geht in den Krieg und sie muss jetzt auf ihn warten und sie wartet darauf, dass einmal ein Wunder geschieht. Und diese Lieder hätten geschrieben werden sollen und blöderweise ist der Bruno Balz wieder einmal von der Gestapo verhaftet worden, weil er schwul war. Und was hat die UFA gemacht? Die hat gemeinsam mit Michael Jahre, das war der Texter, die sind hin und haben gesagt, wir brauchen ihn. Wir brauchen unseren Texter, sonst können wir diesen wichtigen Film, der ja kriegswichtig war, weil die Frauen müssen durchhalten und alles erleiden und die Männer müssen in den Krieg, wir müssen diese Lieder haben. Woraufhin die Gestapo ihn freigelassen hat mit der Auflage, innerhalb von 24 Stunden Texte zu schreiben. Und das waren die Liedertexte von Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und Davon geht die Welt nicht unter. Und wenn Sie vielleicht im Hinterkopf haben, Davon geht die Welt nicht unter, singt die Zerra Leander mit dem Paul Hörbiger am Klavier und einer großen Vase, es wurden immer große Vasen neben sie gestellt, damit sie ein bisschen zarter ausschaut, was ja komplett irre ist, ja, wirklich komplett verrückt, singt sie vor SS-Männern und Wehrmachtsmännern, die dann schunkeln anfangen. Und das sind Lieder, die der Bruno Balz unter der Lebensbedrohung geschrieben hat. Und wenn ich mir den Text anhöre, ja, Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch blau dampfen, einmal wird der Himmel blau, kann das natürlich auch anders gelesen werden, als auf das, dass endlich der Geliebte aus dem Krieg zurückkommt und wir werden den Krieg schon durchstehen, also dieses Durchhalten, sondern irgendwann ist es vorbei und irgendwann einmal kann ich frei wieder atmen als der ich bin und der nicht geknechtet wird und gefoltert wird und in Haft gesetzt wird, weil ich schwul bin. Ja? Und so lassen sich die Lieder genau aus dem Film eben auch lesen und das ist das Verrückte. Er hat, was er später gemacht hat, für Heintier auch Lieder geschrieben. Also er hat dann seine Cousine heiraten können, Gott sei Dank, das war dann eine Schutzehe. Es gab ja verschiedenste Arten von Schutzehen, es haben auch die erste Frau von Heinz Rühmann hat einen schwedischen Schauspieler geheiratet, die Hansi Burg hat einen Norweger geheiratet, es war dann auch so, dass die Frauen dann die Staatsbürgerschaft ihrer Ehemänner annahmen, damit waren sie geschützt in Deutschland und Schwule und Lesben haben natürlich auch geheiratet, damit sie vor Verfolgung sicher waren. Und das hat der Bruno Balz Gott sei Dank auch tun können, hat seine Cousine geheiratet. Also es sind so vielschichtige Geschichten, wer was geschrieben hat. Ja, und auch der Michael Jahre war einer der wenigen nach dem Krieg, der ganz klar darüber gesprochen hat, welchen Nutzen er auch aus dem gezogen hat, dass so viele Juden, jüdische Komponisten nicht mehr da waren. Einer der wenigen. Ja.
Bitte, Mikro, Sekunde.
Jetzt fällt mir was ganz anderes ein, gerade weil man so diese Vergangenheit in den 30er und 40er Jahren sagt.
Ich bin 50er, 60er Jahre aufgewachsen und bei uns wurde ständig diese Lieder gespielt. Also Hans Albers, Sarah Leander etc. Und es wurde weiter getanzt. Ja? Gut, dann wird man älter, dann beschäftigt man sich ein bisschen, sage ich, mit der Vergangenheit und ist auch in so Gruppenwiderstand im Untergrund und so dabei. Und dann kommt eigentlich für mich so ein Schock, ja, richtig, dass ich denke, die Leute, die eigentlich im Krieg waren und diese ganze Biografien wissen und was passiert ist, dass die dann in 60er Jahren wirklich danach noch tanzen. Also für mich war halt immer so, ja, selbstverständlich und Sarah Leander super toll und Hans Albers und, ja, wie sie alle hießen oder Lilli Palmer zum Beispiel, Mädchen in Uniform, ja, diese Geschichte, das sind alles so Sachen. Und dann habe ich langsam Abstand gekriegt, dachte, na, damit kann ich nicht mehr so umgehen, so leichtfertig wie, sage ich mal, als ja Jugendliche heranwachsen. Mhm. Und ich fand ich jetzt so stark von euch beiden im Grunde, naja, diese Aussage, ja, immer so, ja, nach dem Krieg war plötzlich so das auch noch eine Selbstverständlichkeit eigentlich und nicht, dass man plötzlich gesagt hat, na, also da ist irgendwo jetzt der Bruch drin, ne?
Es war der Bruch bei denen, die gegangen sind, ne?
Also die, ja, ja, aber nicht bei denen, die
geblieben
die,
sind, nein.
Genau. Mhm. Und damit musste ich dann auch irgendwann mal umgehen lernen, genau.
Mhm. Ja. Es ist ja auch, also gerade dieses, ich weiß nicht, wieder mal ein Wunder geschehen, hat ja die Nina Hagen dann später auch gesungen. Mhm. Ja. Und mir ist auch aufgefallen in Gesprächen, also wenn ich Publikum hatte, das sehr jung war oder viele dabei waren jetzt, die sehr, sehr jung waren, die kannten die Gesichter nicht. Aber die Lieder kannten sie alle. Also das ist auch wirklich ganz spannend. Ja, wenn dann Leute Anfang 20 in Bremen dann sagen, na, das Gesicht noch nie gesehen, aber dann sagt man eben, davon geht die Welt nicht unter, das kennen die dann wieder. Ja? Das ist wirklich interessant.
Erzähl ein bisschen so zur Recherche, Materialsammlung, Interviews hast du schon genannt, so wie das Buch sich generiert hat.
Also es ist ja wirklich ein langes, es ist ganz lustig, weil ich das wirklich schon so lange mit mir herumgetragen, also jetzt einmal den Albers natürlich, schon so lange mit mir herumgetragen habe und auch die Lilian Harvey. Und dann als letztes Jahr, 17, im Sommer hat der Verlag mich gefragt, ob ich ein Buch mit ihnen machen möchte. Und das ist sowieso das Schönste, wenn ein Verlag kommt und sagt, willst du nicht was machen? Und ich sage, das, was ich im Hinterkopf habe, naja, ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Und dann gesagt, was möchten machen? Und dann habe ich gesagt, das. Und ich sage, super, mach mal. Und dann bin ich wie von der Tarantel gestochen nach Potsdam gefahren. Bitte? Genau, dort ins Archiv und habe dann Briefe gelesen. Also das war zentral wichtig, weil ich schon so circa wusste, wo ich hin will, weil ich das ja schon so lange mit mir herumgetragen habe. Und auch, ich habe über die Jahre immer, wenn ich wegen was anderem in einem Archiv gesessen bin, habe ich mir das sozusagen extra gemacht, da nehme ich was mit, weil vielleicht irgendwann einmal komme ich dazu, dass ich das irgendwie auch bearbeite. Und eben, so wie eingangs erwähnt, auch im Nordico, wenn ich da eben über den Albers gestolpert bin, der hat da schon sozusagen über einen Zaubernachlass, hat er da schon seinen Platz gefunden wieder. Und da wurde gesammelt und dann habe ich eben einfach diese Kisten zu Hause gehabt und dann war das aber wirklich so mit massiv ab Sommer letzten Jahres dann eben in Archiven zu sitzen, beziehungsweise dann eben auch in Frankfurt im Stadtarchiv, die haben da viel von der Meta Wolf gehabt. Und dann habe ich auch so meine, meine Finger ausgestreckt, meine Hände ausgestreckt in die Richtung, wo ich wusste, wo Leute sich schon lange mit denen beschäftigen. Und ich sage, okay, was hast du? Ich muss schnell ein Buch schreiben, das muss nächstes Jahr rauskommen. Kannst du mir helfen? Und hatte da wirklich fantastische Hilfe und Gespräche mit einer Historikerin, die sich viel über zu den sogenannten Mischehen beschäftigt, die Michaela Ragam, und habe dann eben auch vom Carsten Ramm aus Deutschland Dokumentationen aus der DDR bekommen über den Gottschalk, der ja aus Karlau war, also in der späteren DDR in Ostdeutschland. Und dann eben aus verschiedenen Archiven, eben Frankfurt, aus Hamburg, vom Albers, Leute, die Albers sammeln, habe ich angeschrieben. Also wirklich viel auch so aus Privatsammlungen, Und die in Potsdam, also in Babelsberg, die waren extrem hilfreich, weil die hatten natürlich auch viel. Da haben die ja auch noch Sachen, so wie Alva seine Toupees, die jetzt fürs Buch nicht wichtig waren, aber trotzdem Interessantes zu sehen. Genau, und dann eben auch Rühmann, also dann auch aus München, Materialien vom Prinzregententheater und dann eben auch sozusagen noch einmal was rund um Gustav Gründgens auch noch einmal, weil der ja auch eine wichtige Figur war. Auch im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte taucht ja immer wieder auf, also da gab es schon so ganz wichtige Momente und das, also Babelsberg war zentral für mich und eben dann auch das Glück, dass jemand gesagt hat, eben jemand, der zu Rühmann schon viel geforscht hat, du, ich weiß ja noch jemanden, schreib dem, der hat was. Also das ging dann auch sehr stark nicht nur über die regulären Archive, sondern über auch mit anderen Autorinnen und Autoren, mit denen ich in Verbindung gestanden bin, die schon wunderbarerweise viel vorgearbeitet haben und wo ich dann wirklich auch Zugriff bekommen habe, freundlicherweise, auf deren Arbeiten. Das war wirklich ganz toll. Ja, sonst wäre das in einem Jahr nicht gegangen, das fertig zu machen, wenn da nicht viel solidarisches Handeln unter den Autorinnen vorhanden gewesen wäre. Ja. Weil sonst sitzt man dann länger, wenn man da ganz alleine ohne Support unterwegs ist. Um einmal drauf zu kommen, überhaupt das in Frankfurt im Stadtarchiv, dass die da Unterlagen über die Meta haben. Also das muss man ja auch einmal wissen. Ja, also das war viel Netzwerkarbeit und einige tolle Archive, in denen ich sitzen durfte. Wenn ich könnte, würde ich ja nur im Archiv sitzen. Weil das toll ist.
Wird für andere Gelegenheiten sicher wiederkommen.
Ja, ja.
Diese ist Sache schon. etwas zu vertiefen. Ich werfe mal einen Blick. Hier, bitte.
Zwar nicht auf Ehepaare, Partner und so weiter. Was mir eingefallen ist dazu ist, gibt es eigentlich so Männerfreundschaften, wo einer sozusagen eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte, seinen Freund irgendwie zu schützen und es dann nicht getan hat oder getan hat? Gibt es da in die Richtung eigentlich schon sehr viel?
Von Prominenten, meinen Sie?
Ja, von Prominenten,
sage ich. Ich meine, momentan gibt es ein Buch zu dem Thema, das ich wirklich sehr empfehlen kann, das ist Wein des Vergessens von Robert Streibel, wo es um ein schwules Paar geht, die Winzer waren. Also einer war Winzer in der Wachau. Also wirklich ein wahnsinnig tolles Buch, das kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Aber unter den berühmten Paaren kann ich Ihnen jetzt nichts sagen. Also es ist so der Adolf Wohlbrück, der Schauspieler, der 36 in die Migration gegangen ist, der war schwul, der hatte aber keinen Partner sozusagen, der... Ach so. Sich zum... Naja, es ist eigentlich das, was der Gustav Knuth beim Gottschalk versucht hat. Ja. Also immer wieder tun und immer wieder probieren und sagen, bitte geh doch, ja, wir haben da die Worten schon auf die in Zürich. Ja. Naja, es gibt die eine Geschichte vom Rühmann mit dem genau, also es gibt die.
Ja. Wer hat den Spielraum sozusagen wahrgenommen und genützt?
Also der Kaspar Neher, den ich erwähnt habe, der war ja, der hat seinen Freund, den Kurt Weil, über die Grenze gebracht. Ja. Also so etwas hat der getan. Ja. Aber eben bei anderen, also jetzt die wirklich wichtigste Geschichte für mich ist dann die halt mit dem vom Knut und vom Gottschalk, also die mir bekannteste. Es gibt dann noch die Geschichte vom Otto Walburg, der war ein Berliner Schauspieler, Jude, der bis 34 spielen konnte, der ist dann auch nach Österreich gekommen, hat in Österreich gedreht bis 38 und ist von hier dann nach Holland und hat es dann verpasst, von Holland in die USA zu gehen. Und der war im holländischen Untergrund zuerst, wurde dann auch verraten und wie er noch im Untergrund war, der war ein guter Freund von Heinz Rühmann. Und da gibt es die Geschichte, dass die korrespondiert hatten über Dritte und dass Rühmann gesagt hat, er kommt nach Amsterdam und er bringt ihm Essen, weil er im Untergrund war und er hat dann auch diese Beziehung, die er dann dort hatte mit der Ilse Rhein, das war eine Nicht-Jüdin Und die wurden dann eben auch verraten und sie kam dann auch ins KZ, weil sie eben wegen Rassenschande und ihr Ehemann, der wusste von der Beziehung, der ist auch noch mit ins KZ gekommen. Ja, weil wenn dann, werden gleich alle eingesperrt. Und es gibt die Geschichte, dass Walburg darauf gewartet hat, dass sein guter Freund, der sich angekündigt hat und der mehrfach geschrieben hat, ich komme und ich bringe dir und ich kümmere mich um dich und ich helfe dir, und der ist nie aufgetaucht. Und Walburg wusste, es wurde ihm dann zugetragen, dass Rühmann in der Stadt war. Nur Rühmann ist nicht gekommen. Also das gab es einfach. Ja. Also so jetzt quasi bei diesen Männerfreundschaften. Also es gab dann die getan haben, eben auch der Konrad Veit, der immer wieder den Albers halt aufgefordert hat, komm bitte, ja, was machst du noch dort? Ja, du gehörst nach England. Schwierige Geschichte, warum er nicht gegangen ist, der war natürlich nicht bedroht, der Albers. Ja. Eine Männerfreundschaft, die jetzt nicht in dem Buch vorkommt, aber im anderen, im Tauber, das ist der Tauber und der Josef Schmidt. Weil der Schmidt, wie der schon nichts mehr hatte, hat ihn der Tauber halt unterstützt. Ja. Solange es quasi, bis der Tauber dann selber auch in die Emigration musste, von Wien aus. Also der hat ihn dann finanziert. Also das gab's. Ja. Bitte. Aber das andere Buch ist trotzdem zu empfehlen. Also das, wenn es vergessen, ist fantastisch. Muss ich noch sagen, ein ganz tolles Buch.
Auch Neuerscheinungen zu Scheinehen.
Genau.
Eben auch, dieses Phänomen, ja. Dass man über Eheschließungen bedrohte Personen unterstützt und letztlich auch deren Leben rettet. Mhm. Ist jetzt ein neues Buch erschienen.
Genau. Ja.
Ich möchte noch einsteigen in diese Frage. Ganz eingangs hast du gesagt, naja, es ist schwierig einzuschätzen, wie jetzt Psychologie läuft in Verbindungen, es ist schwierig einzuschätzen, wie hätte man selber sich verhalten, und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, jetzt in unserer Zeit von außen her letztlich zu bewerten und auch zu urteilen. Ein bisschen deine Gedanken, erstens so als Außenbetrachtende zur, wenn ich provokant formuliere, Psychologie zwischen diesen Paarbindungen. Und auch die Diskrepanz, die wir als Forscher, Forscherinnen immer haben in der Jetztzeit. Wo ist die Grenze dessen, dass es einem eigentlich nicht mehr zusteht, zu urteilen oder eine kategorische Meinung zu verfassen?
Ich finde Urteile sowieso wahnsinnig schwierig, weil ich eben aus einer komplett anderen Position heute das sehe, als die drin gesteckt sind. Also das ist wahnsinnig schwer zu sagen, warum hast du das gemacht, warum hast du genau das getan. Es gibt gewisse Dinge, da kann ich es wohl fragen. Ja? Warum verratest du deine Nachbarin? Was erwartest du dir davon? Also welche Erwartungshaltung hat man, wenn man das tut? Ja? Warum versteckt man jemanden nicht, sondern sagt, ja, die sind jetzt dort und dort? Ja? Also was ist das, der eigene Nutzen? Und ich glaube, das geht, also das ist, also da kann ich als Einzelperson das verurteilen. Ich würde mir sehr schwer tun, wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste dazu forschen und müsste da quasi meine Meinung allen aufdrängen, weil die wäre nicht wissenschaftlich fundierbar. Ich muss versuchen, das in den Zusammenhang der Zeit zu sehen. Ich muss das so zu sehen, ich muss es so sehen, wo sind die gestanden, welches Wissen hatten die Leute. Das ist auch ganz unterschiedlich, ja, dass man sagt, okay, wir hatten vor kurzem eine Diskussion darüber, die wussten das alle nicht. Man sagt, es gab den Kassel-Report, man wusste es, wenn man sich interessieren wollte. Und wenn eine Widerstandskämpferin, mit der ich ein Hörbuch produzieren durfte, einmal gesagt hat, das war ein politischer Akt wegzuschauen. Ja. Also gibt ganz viel. Und natürlich jemand, der bei Goebbels ein- und ausgeht und der weiß, es gibt es alles und ich muss jetzt irgendwie schauen, wie ich meine Ex-Frau halt doch rette, die ich zuerst nicht ernst genommen habe in ihren Ängsten. Die wussten schon. Ja. Die wussten vielleicht vieles von der industriellen Vernichtung nicht, aber es gab schon ein Wissen, weil man wusste ja auch, dass die Leute verschwinden. Das heißt, sie ganz herauszunehmen und sie quasi komplett freizuspielen, das geht auch nicht. Mhm. Aber die Frage eben, die sich mir mehr stellt, als das quasi, wie konnten die nur das tun, ist das, dass es natürlich in dem Fall jetzt immer Künstler sind, die gemeint haben, sie haben mehr Spielraum. Ja, und sie können sich mehr erlauben, weil sie werden ja gebraucht. Ja. Dass sie sich gleichzeitig aber natürlich in eine Situation gebracht haben, die alles andere als frei war, ist unbestritten. Für mich ist das Interessantere quasi, was machen wir mit dem? heute. Ja. Wie können wir mit dem, was wir sehen, weil wir wissen, was passiert ist und wir wissen das alles. Und wir, wenn ich heute höre, dass über 30% der jungen Menschen in Europa keine Ahnung haben von der Shoah, ja, dann stößt mir die Haare auf. Und dann frage ich mich, was muss passieren, damit die es wissen. Ja, wie kann ich das kommunizieren? Weil wir haben heute keine Ausrede mehr. Wenn Leute wo eingesperrt werden, wenn Stacheldrähte um Menschen, die nichts getan haben, um Gebäude, also wenn Menschen eingesperrt werden ohne einen Grund oder Menschen abgegrenzt werden, weggeschoben werden, in Kriegsgebiete zurückgeschickt werden, wir können nicht sagen, wir wissen es nicht, weil wir haben die Medien, wir haben die Öffentlichkeiten, wir wissen, was Faschismus ist. Wir müssen es wissen. Ja. Und das ist für mich noch viel wichtiger. Und ich habe mir erlaubt, eben diese Geschichten zu erzählen, aus meiner eigenen, meinem eigenen Hang zu gehobenem Gossip, sagen wir mal so, ja. Aber eben auch, um zu quasi zu versuchen, mir anzuschauen, was, wie kann ich agieren und welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich nicht weiß. Und welche Möglichkeiten habe ich aber auch, wenn ich weiß und wenn ich quasi das auf das zurückgreifen kann, wie die getan haben.
Ja, danke für diesen letzten Kommentar. Es war nämlich genau meine Frage, wie weit ist Ihr Buch jetzt nur in der Vergangenheit oder auch in die Gegenwart zu transformieren? Also von dem haben Sie es gerade beantwortet. Mhm. Danke.
Also, bitte. Also es ist, jedes Kapitel hat einen, ein Zitat, das Buch ist nach einem Zitat aus einem Lied, ja. Und das sind die Kapitel einzeln auch nach, nach Liedern benannt. Und es gibt aus einem Film, aus der Trümmerfilm, aus dem Trümmerfilm-Genre mit dem Hans Albers wieder zur Abwechslung. Gewisse Vorliebe, kann ich jetzt nicht zu leugnen. Und der Film heißt Über uns der Himmel und da gibt es auch das Lied, das so heißt und da gibt es die Textzeile, was ist aus uns geworden und die habe ich mir erlaubt, eben vor dem Schlusskapitel zu setzen, weil für mich die Frage ist, was ist aus uns geworden, nachdem was passiert ist. Ja.
Also selber muss man immer schauen, was ist noch unser Handlungsspielraum und wie kann
genau,
man das einsetzen.
Genau, ja, genau, genau. Und ebenso wie die Lilian Harvey oder auch der Gustav Knuth oder andere, die in dem Buch vorkommen und auch der Rühmann, ja, weil der hat ja auch dann diese Briefe geschrieben, ja, es gab auch damals immer noch einen Handlungsspielraum, ja, und wenn ich mir heute hinstelle und sage, ich kann nichts machen, ich kann nichts tun, ist es mir alles zu viel.
Hoffentlich
ja.
Ist bald vorbei.
Ja, genau, also das geht nicht, ja, weil selbst in einer Diktatur, auch wenn es noch so klein ist, wir haben heute über die Mühlviertel-Hasenjagd geredet. Die Familie Langtal hat einen Handlungsspielraum gesehen. Ja. Die haben die Leute versteckt. Ja. Es hat nicht jeder den Mut gehabt. Manche haben halt was rausgestellt, andere haben es zerschlagen. Ja. Aber es gab immer einen Handlungsspielraum, der auch gegen das Regime war. Also was das vermeintlich gesetzliche, legale war, dass es da einfach noch was gegeben hat, wo man noch quasi gegen das Regime agieren konnte, das gab es einfach. Und den haben wir sowieso, weil wir in einer Demokratie sind.
Bitte. Noch. Sage ich mal, in einer Demokratie.
Naja, gut, das ist schon noch.
Es ist so, dass jetzt schon geknebelt wird. Es ist so, ja.
Ja, die Realität, aber wir sind noch weit weg. Also es ist
aber es ist so, ja. Wenn ich denke, was jetzt, sei, ob das jetzt Krankenkasse ist oder andere Institutionen, ja, wo wirklich jetzt die Schrauben angesetzt werden. Und also ich bin jetzt nicht dafür, sondern einfach, dass man es spürt und Leute, die den Mund aufmachen, die kriegen es zu spüren.
Die kriegen es zu spüren, aber wir sind trotzdem weit davon entfernt, was 33 oder 38
ist,
war.
Das ist klar, ja. Aber wir müssen aufstehen.
Das ist wichtig.
Weil es anfängt. Auch, ja. Genau. Nee, weil es einfach anfängt und es ist spürbar, wenn du dich für andere einsetzt plötzlich oder einen Mund aufmachst, ja, und sagst, so geht das nicht oder was denken sie, ja. Ja, dann kriegst du schon Sanktionen. Mhm.
Na, aber das ist jetzt für mich eine Gelegenheit, da auch zu sagen, dass ich sehr froh bin, wenn Leute in Situationen, die wir viele jetzt hatten in den vergangenen, sage ich einmal, 2-3 Jahren, einfach Position zu beziehen, sich zu äußern, eine Meinung zu haben, zu dieser Meinung zu stehen und diese öffentlich kundzutun. Genau. Das unterschreibe ich mit meiner größten Empathie und jeder Faser, die ich besitze.
Ich glaube auch, das ist das, was warum man forscht, oder? Oder warum man sich mit Themen aus der Vergangenheit auseinandersetzt, wenn man einfach damit irgendwie was in die Hand kriegt für heute. Und das meine ich jetzt nicht nur heute, jetzt die gegenwärtige politische Situation, sondern grundsätzlich, was kann ich? Also da gibt es ja von der Barbara Tuchmann dieses fantastische Buch Der ferne Spiegel. Ja? Also dieses, wo sie das Mittelalter auf 20. Jahrhundert übersetzt. Ja? Also was hat das, was schon passiert ist, mit uns zu tun? Was können wir daraus machen?
Und es ist ja auch jetzt bei deinem Buch, das sind persönliche Schicksale. Und immer eine persönliche Sache ist jetzt einer vielschichtigen Leserschaft auch zugänglich. Und eine persönliche Biografie oder eine persönliche Situation reflektiert auch sehr, sehr gut das Zeitgeschehen. Also über die Personen transportiert sich einfach die Zeit auch sehr, sehr. Und daher ist es auch bedeutend und wichtig, das zu haben.
Bitte. Ich würde gerne nochmal zum Aufstehen sagen, am 13. Dezember um 18 Uhr Schillerpark ist die nächste Donnerstag-Demo. Und ich denke, das ist zum Aufstehen für Solidarität.
Am 15. Dezember ist eine...
Am 13.
Ich weiß, hier in Linz. Und am 15. Dezember ist eine große Demonstration in Wien.
In Wien,
ich will jetzt nicht in dein...
Nein, ich wollte
gerne
hier
in Wien durchsagen.
Ja. Genau. Haben auch die Omas gegen Rechts sind da sehr aktiv. Am 15.
Ja.
Genau.
Ja. So, ein Blick in die Runde. Ja, dann nütze ich die Gelegenheit, um so eine abschließende Frage nach nächsten Projekten von dir zu stellen oder nach Gedanken, die vielleicht schon an ein nächstes Buch oder nächste Fragen, die dich interessieren, hinweisen.
Ja, es gibt eines, und an dem ich jetzt, also an dem ich schon lange laboriere, und das jetzt fertig gemacht werden muss, weil ich mich schon sehr lange, das hat auch mit meiner Familie zu tun, weil es da Verhaftungen gab, weil man BBC gehört hat, das hat gereicht, dass eine Urgroßtante von mir in Dachau war, es war eine Bauer, also ganz einfache Bäuerin in Tirol, und mein Großvater ist deswegen auch gesessen, aber der hatte genug Geld, der konnte schmieren, deswegen war er nur 3 Wochen im Häfen und ist nicht bis ins KZ gekommen. Also ich beschäftige mich eigentlich mein Lebtag lang, ich soll sagen, mit der BBC und mit dem deutschen Dienst von der BBC, mit dem, was da Emigranten auch aus der BBC von London aus gearbeitet haben. Und das wird mein erster Roman. Weil ich bin ja immer auf der Suche nach Form. Und ich habe jetzt eine Graphic Novel gemacht, ich habe eben ein Hörbuch gemacht mit einer Zeitzeugin, verschiedensten Formen von, wie kann ich Geschichten erzählen, und die Geschichte von der BBC und von den Emigranten, die das gemacht haben dort, das muss der Roman werden.
Das heißt, es wird ein quasi historischer Roman, der Situationen, Ware zum Kern hat, oder wahre Rahmenbedingungen zum Kern hat.
Genau.
Und also der wird Personen fiktiv. Was ist fiktiv und was ist wahr?
Also es werden Geschichten, weil ich habe das Glück gehabt, in den 90er Jahren noch Emigranten zu interviewen, die für die BBC gearbeitet haben in England. Da wird einiges einfließen. Und was belegt ist, ich war auch noch also ich habe damals auch so, wie ich im Written Archive Center der BBC geforscht habe, zu meiner Diplomarbeit, was dann eigentlich um die 50er, 60er Jahre gegangen ist, des Deutschen Dienstes und der DDR, habe ich dann auch das Glück gehabt, dass ich mir die Akten und die Arbeiten von der Erika Mann auch anschauen konnte und damals auch Kopien bekommen habe. Das war ganz großartig. Das heißt, das wird alles herausgegraben. Das heißt, es werden sicher ein paar Namen auftauchen im Roman, die man kennt, aber es wird die Geschichte von denen, die hören und von denen, die gesprochen haben, wird erzählt. Und da wird natürlich ein bisschen was Fiktives. Also da erlaube ich mir dann auch ein bisschen was Fiktives reinzubringen. Aber das, was belegt ist, wird belegt, und das geht anders nicht.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie kann man als Leser, Leserin dann, das muss man ja wissen, was ist Fakt und was ist die Fantasie und die wendige Fiktion der Elisabeth, der Evelyn Steintaler. Das wird ausgewiesen
werden. Ja, sicher.
Auf das freuen wir uns natürlich alle. Und Sie können sich freuen, die Lektüre von Evelyn Steintaler zu lesen und zu konsumieren. Wir haben hinten einen Büchertisch der Buchhandlung Fürstelberger. Das aktuelle Buch, aber auch andere Publikationen, auch der Richard Tauber ist dort zu finden und noch 2 andere. Das Frauenbuch ist auch dort und das Buch mit dem Riesenrad ist
ein Reiseführer durchs Jahr 1945 und da habe ich auch noch das große Glück und gehabt, dass ich den Rudi Gelbert, den Zeitzeugen, der jetzt im Oktober leider verstorben ist, interviewen durfte. Und das erzählt, also vom Rudi Gelbert und vom Richard Vadani, der quasi der bekannteste Deserteur Österreichs war und der auch für das Anerkennen der Deserteure viel getan hat. Und die Käthe Sasso, mit der ich das Hörbuch gemacht habe, und mit der Wilma Neuwirth, die auch eine von den letzten Zeuginnen war im Burgtheater, die da auch schon verstorben ist, die durfte ich interviewen, sozusagen zu ihren Erinnerungen zum 45er Jahr. Und dann eben auch, das ist wirklich ein Wien-Buch, das ist ein Paperback, das kann man einstecken und dann kann man schauen, wo findet man was.
Und wie war das, als das Sokol und die anderen sozusagen, die versucht haben, Wien zu retten, was die Nazis mit ihnen gemacht haben und die Befreiung und das mit der weißen Fahne, wo sich der Goebbels 45 wahnsinnig über dieses Pack in Wien aufgeregt hat, die eh nichts wert sind. Ja, genau, das ist das Buch.
Also ein Anregung zu einem Gang durch Wien mit einem anderen Blick.
Genau,
genau, das legt das Buch ein. Ja. Ja. Vielleicht noch irgendwie, glaube ich, ganz nett auch zur Abrundung, uns verbinden zwei Dinge. Ich habe vorhin in der Biografie gelesen, die Evelyn ist in Klagenfurt geboren, ich auch. Und wir sind beide Autorinnen im Janin Verlag.
Aber das ist von Klagenfurt, das muss man noch sehen.
Ja. Bitte? Ja. Ja. Gut, Evelyn Steinthaler, vielen herzlichen Dank,
vielen Dank
fürs Kommen. Alles Gute für die weiteren Projekte. Und wenn Sie oder ihr mit der Autorin noch plaudern wollt, ist sicherlich noch Gelegenheit an der Bar. Und wir freuen uns, wenn du fürs nächste Projekt wieder in den Kepler-Salon kommst.
Ich freue mich, wenn ich wiederkommen darf.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Alles Gute.
Danke.